Menschi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag, und zwar reden wir über Rösti, Bundesrat Rösti gegen die SVP. Ein Jahr nach dem Ende der CS, wo stimmen wir? Dann der Gaza-Krieg, wie geht es weiter? Und Donald Trump warnt jetzt sogar vor einem Blutbad nach der Wahl, falls er nicht gewinnen würde. Also Rösti gegen SVP, eine neue Konstellation. Zwar die SVP hat schon früher ein Problem gehabt mit Bundesrat, dem Sammy Schmid, man mag sich noch erinnern. Droht das jetzt auch um Albert Rösti? Sie haben zwei Punkte, wo sie völlig gegensätzlicher Meinung sind. Einerseits bei der 200-Franken-Initiative von der SVP in Sachen SEG und jetzt auch beim Energiegesetz, wo sich der Albert Rösti durchsetzen will. Ist für ihn das wichtigste Gesetz überhaupt. Und die SVP macht da Opposition, Markus.
Ja gut, das ist meiner Meinung nach, also es ist sicher interessant, das wird eine spannende Delegiertenversammlung, wenn sie das beschliessen müssen, aber es ist ein bisschen absehbar gewesen, weil die SVP selber gemerkt hat, an der eigenen Basis sind einfach die Windrädli und Solarparks, die sind überhaupt nicht populär und sie haben natürlich jetzt so ein bisschen Angst, sich gegen das eigene, gegen die eigenen Leute zu stellen. Und ich muss ehrlich sagen, für den Albert Rösti ist es nicht so ernst, weil für ihn sind eigentlich beide Resultat gut. Wenn es durchkommt, der Mantelerlass ist sehr gut, dann kann er vielleicht Wasserkraft ausbauen. Die anderen Erneuerbaren haben wir jetzt erlebt, dass das nicht so einfach ist, aber das wäre gleich. Aber wäre für ihn gut, er hätte Glaubwürdigkeit. Aber wenn er würde verlieren, auch gegen die eigene Partei, wäre nicht so schlimm. Das würde wahrscheinlich eher den Druck erhöhen, dass man wirklich über Kernkraft wieder ernsthaft nachdenkt.
Das glaube ich nicht. Es geht ja um sein Prestige innerhalb des Bundesrats. Und man mag sich erinnern, der Druck kommt jetzt das Mal von der Frau Martullo Blocher, Nationalrätin aus Herliberg, wo wir gestern können lesen. Und aus Herliberg ist ja vorher schon der Druck beim Albert Rösti, wo ein SVP-Parteipräsident war, ist abgesetzt worden vom Christoph Blocher. Also, da braut sich doch etwas zusammen. Du als Blocher-Biograf, was sagst du da dazu?
Ja, wegen dem muss ich gerade mal schnell eine Korrektur anbringen. Also, Martullo Blocher ist natürlich in Meilen daheim und nicht mehr in Herliberg. Dort ist noch mit dem Chemie daheim. Und es geht ja um ihren Wohnort, habe ich das Gefühl gehabt bei dir.
Naja, das ist ja Hans, was heiren, Herliberg, was Meilen.
Ja. Das ist ein grosser Unterschied, steuermässig übrigens auch. Nicht so gross, aber doch einer. Gut, nein, aber ganz wichtig. Erstens, noch eines. Für den Albert Rösti ist da nicht so viel auf dem Spiel. Zweitens ist es völlig richtig, dass eine Partei ab und zu sich gegen den Bundesrat stellt, gegen den eigenen. Das ist ja genau da, wo zum Beispiel die Freisinnigen immer wieder in die Fallen hineingehen. Sie sind da viel zu treu immer wieder gegenüber dem eigenen Bundesrat. Alle Leute in der SVP wissen, der Rösti spielt eine andere Rolle als Bundesrat. Wichtig ist, dass er sehr viel von diesen Positionen einbringt im Bundesrat. Er kann sich nicht immer durchsetzen. Das ist jedem klar in der SVP. Von dem her glaube ich, es ist überhaupt nicht die Krise, die du vorher angetönt hast, die man dann hatte, zum Beispiel mit dem Samuel Schmid oder auch mit dem Adolf Ogi, wo eine riesige Krise war. Das ist nicht zu erwarten.
Gut, der Rösti ist auch eine andere Person. Er ist immerhin einer, der an der ETH doktoriert hat. Er hat Standfestigkeit, hat Ausstrahlungskraft. Er ist eben viel stärker natürlich in seiner Position, als ein Sammy Schmid je gesehen ist. Aber trotzdem, das ist sein wichtigstes Thema. Wenn er da runtergeht wegen seiner Partei, Markl, das kannst du nicht kleinreden und sagen, mit dem kann er dann leben. Er will ja Erfolg haben und will ein starker Mann sein im Bundesrat.
Nein, aber schau jetzt mal, erstens, das wichtigste Thema für den Rösti ist die Energieversorgung, dass er die wieder sicherstellen kann.
Und das ist ein Teil davon?
Die ist zurzeit prekär. Ja, das ist ein Teil davon. Und er sagt jetzt auch überall, wie das sehr wichtig ist. Vor allem natürlich wegen der Wasserkraft, nicht wegen der Solarparks und nicht wegen der Windrädli. Das ist nicht so ein wichtiger Beitrag. Und wenn der Mantelerlass noch einmal durchgeht, unter anderem wegen dem Widerstand auch von den Grünen zum Beispiel, dann ist nachher die Bahn frei, dann müssen sie über Kernkraft reden. Und dann wird das ein Thema. Das ist völlig klar. Weil wir wollen einfach Strom. Wir brauchen Strom, Roger.
Aber mit Kernkraft können wir frühestens Strom über 20 Jahre. Wir brauchen es vorher, Markus. Und nochmal, der Albert Rösti, der will die starke Figur dort sein. Und dass jetzt seine Partei, also die Exponenten, ihm den Widerstand bietet und nicht nicht ein bisschen einfach ein bisschen mitspielt und ihm das nicht ermöglicht, das kommt doch bei ihm nicht gut an. Ich habe es ja gemerkt, als die SCG-Führung da innen ein bisschen runtergefahren hat und gesagt hat, das sei idiotisch, was er da gebracht hat, mit seinen 300 Franken Gebühren für die SCG, dann war das immer ein Verschnupf gewesen. Ich kann mir vorstellen, das macht ihm überhaupt keine Freude.
Nein, das glaube ich nicht, weil bei der SCG war ein anderer Fall gewesen. Dort hat das Gefühl gehabt, Gottverdeckel, ich bin euch ja entgegengekommen, was ist los? Beim Mantelerlass hat er immer gewusst gehabt, und das ist ja ein Kompromiss, den er ausgehandelt hat. Er hat schon im Parlament sehr viele SVPler müssen wirklich stark überzeugen,
aber
dass die zugestimmt
haben. Aber er hat schon im Parlament gemacht.
Ja, im Parlament ist das noch gegangen.
Im Gegensatz zu SCG-Initiativen, wo er dafür war. Und als Bundesrat hat er seine Meinung geändert, ist er bei dem Mantelerlass von Anfang an auf dieser Seite gewesen.
Ja, ist aber auch als, er muss ja auch. Als Bundesrat ist ja ein Beschluss auf dem Bundesrat.
Nein, aber also, er ist als
Nationalrat. Ja, ja, natürlich, da kann er noch nicht zurückgehen. Aber das ist bei der SCG ein bisschen anders gewesen. Bei der SCG geht es ja nur in Initiativen, die er als Nationalrat unterstützt hat. Wenn du ein Gesetz unterstützt im Nationalrat und nachher als Bundesrat plötzlich anderer Meinung wärst, das ist ein bisschen schwieriger. Aber noch einmal. Das Verhältnis zum Rösti, so empfinde ich es, und ich habe gute Daten für das, ist hervorragend mit der eigenen Partei. Es ist nicht das Problem. Und noch eines, es ist Ficky und Mühli für den Albert Rösti. Wenn es durchgeht, den Mantelerlass, dann kann er immer den Grünen sagen, hört mal, ich habe alles gemacht für euch, dass die Erneuerbaren möglich sind. Sie sind nicht möglich, weil ihr das Referendum ergriffen habt, weil ihr auch dagegen gewesen seid. Also gehen wir auf Kernkraft. Also gehen wir vielleicht auch auf Gaskraftwerke, weil wir brauchen sofort Strom, wir haben sonst ein Problem.
Aber nochmals das Argument jetzt mit deiner Kernkraft. Ich weiss, das ist die Zetra und Zensio, immer das muss kommen. Wenn kommt, wenn jetzt heute der Beschluss käme, man will Kernkraft, wann hätten wir das erste Kernkraftwerk?
Wenn wir alles gut machen, etwa 7 Jahre. Das könnte man sehr schnell machen.
Nein, 20 Jahre.
Nein, ja, man redet wegen aus politischen Gründen, ja, nicht aus technischen.
Also
7 Jahre wäre das möglich.
Gut.
Und zweitens gibt es da so, weißt du, es passiert
aber in der Schweiz geht es ja immer länger als nicht kürzer.
Ist ja gleich wichtig, ist, dass wir es jetzt endlich anfangen. Gerade wegen dem Grund ist es ja wichtig.
Gut, also, das sind zwei Sachen, die nicht direkt miteinander verbunden sind, aber der Markus, wir wissen, er ist dort Polzergrad der Meinung, dass sei also die Rettung aller Lösungen. Also, und jetzt gehen wir zu der CS, wir haben ein Jahr. CS, Ende von der CS, immer neue Horrorgeschichten kommen raus über das frühere Management, besonders extrem gestern in der Sonntagszeitung. Es sei getrickst worden, aufs Schlimmste während vielen Jahren, um Milliarden von Boni zu verteilen und trotzdem, dass man massivste Verluste eingefahren hat. Das hat die Stimmung nochmal angeheizt, so. Das ist ja relativ ruhig gewesen. Nochmal gegen die Exzesse und man wartet jetzt auf die Pucke etc. Das ist noch nicht gegessen.
Ja, bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen das Elite-Thema. Das interessiert die Elite, das interessiert uns Journalisten schaurig. Aber die CS, habe ich das Gefühl, in der Bevölkerung ist die gegessen. Das war im Wahlkampf fast kein Thema gewesen. Man hört ab und zu einen Spruch, aber allen Leuten ist klar, da ist sehr viel schief gelaufen, sehr viele Sachen sind krumm gelaufen, sehr viele Sachen sind nicht in Ordnung gewesen. Aber irgendwie habe ich, mein Eindruck, aber das ist jetzt auch, das ist anekdotisch, mein Eindruck ist, also auf das wirst du nie angesprochen auf der Straße. Also da gehöre ich also zur Atomkraft noch mehr als zu der CS.
Aber man hat ja gesagt, im Zusammenhang mit der 13. AV-Rente, das sei auch noch gewesen, wegen Frust, dass die Manager sich so bedient haben, hat man gesagt, jetzt wollen wir auch Geld. Wir müssen noch schauen, der Bund ist ja eingesprungen mit, glaube ich, 150 oder 250 Milliarden, unglaubliche Beträge. Am Schluss hat es keinen Verlust gegeben, sogar einen kleinen Gewinn. Aber psychologisch ist es natürlich wichtig, weil ohne die Hilfe hätte das viel schiefer können rausgehen. Aber es gibt einen Gewinner. Die UBS. Aktienkurs seit einem Jahr um 40% gestiegen.
Genau.
Die haben 30 bis 40 Milliarden geschenkt bekommen. Eigentlich. Wo der Aktionär gehört hat. 30 bis 40 Milliarden. Der Aktienkurs ist von 18 Franken auf 26, 27 Franken. Und was sagt da der VRP, der Herr Keller? Aktienkurs ist noch zu tief. Der muss noch viel höher rauf, etc. Also, die profitieren. Was der eine ihr ein Unglück war. Und sie haben sich ja lange vorbereitet bei der UBS auf den Fall, wie man immer mehr erfährt. Das war ja unglaublich ein Glücksfall für die UBS. Die haben bald 50% mehr Wert als noch vor einem Jahr.
Genau, das ist eben die Schönheit des Kapitalismus, dass die einen, die unfähig sind oder vielleicht sogar korrupt, dass die abgestraft werden vom Markt und verschwinden müssen. Und die anderen profitieren davon und sind nachher gut. Und ich glaube, das ist übrigens auch ein Grund.
Ja, aber das ist ja nur doch die staatliche Hilfe.
Nein,
Kapitalismus. Nein, Markus.
Staatliche Hilfe war eine Garantie gewesen, falls es schieflaufen würde. Das war ist auch richtig. Für was haben wir denn die Eidgenossenschaft? Entschuldigung, für das haben wir ja den Staat, für solche Notfälle. Für den Notfall wären die gerade gestanden, aber haben sie nicht einmal müssen. Und die UBS hat sehr schnell aus eigener Kraft das gut gemacht, die Integration. Ich meine, das ist auch eine unglaubliche Leistung, dass man eigentlich fast nichts gehört, dass da etwas schieflaufen bei der Integration, ist doch sicher für viele CS-Leute ganz, ganz schwierig. Trotzdem machen sie das offensichtlich, so muss ich sagen, sehr, sehr gut. Auch das, ich glaube, das ist genau der Grund, warum die Leute nicht mehr so über CS nachdenken, weil die UBS ist bis jetzt zumindest eine absolute Erfolgsgeschichte.
Also, das ist einfach falsch. Ohne die Staatshilfe, ohne die Garantie von 9 Milliarden, hat Herr Keller das Geschäft nicht gemacht. Das ist nicht Kapitalismus, den du immer erzählst.
Das ist,
wenn es schief geht, muss der Staat eingreifen.
Das ist ja gut, das ist ja richtig. Für da haben wir den Staat und den Kapitalismus übrigens, wie du auch weißt, als wirtschaftshistorisch geschulter Mann. Der Staat und der Kapitalismus haben sich mehr oder weniger zur gleichen Zeit entwickelt.
Aber der Staat sollte doch nicht Firmen retten.
Die ganz Grossen, die so systemrelevant sind, dürfen wir durchaus retten. Auch Radio 1 kann man notfalls retten, weil es so systemrelevant ist. Nein, jetzt aber auch schon
noch
eins.
Würde ich sagen, zuerst noch den Nebelspalter.
Der sowieso.
Aber nein,
der Punkt ist ja, und wir sind ja da teilweise auch einig, ich glaube ja im Nachhinein, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, man hätte die CS verstaatlich für eine gewisse Zeit und hätte sie wahrscheinlich können retten können, weil wahrscheinlich ist gleich immer noch Substanz drin gewesen, sind immerhin 150 Jahre und etwas, wo die Bank sehr gut war. Ich glaube, das war eher ein Fehler gewesen. Aber nachher muss ich sagen, in der Not hat man das Richtige gemacht und die UBS, und da muss man einfach anerkennen, das ist eine unglaubliche Leistung, dass die das jetzt, die Integration so gut können machen.
Also, und eben den Gewinn von 30 bis 40 Milliarden haben können einsacken. Nationalbankchef ist ja weg, der Herr Jordan, bevor der Puck-Bericht kommt. Man weiss nicht, was dort dann rauskommt. Das ist interessant, man hört gar nichts. Man weiss nicht, wer befragt worden ist, wer nicht befragt worden ist. Die, die sogar befragt worden sind, dürfen nicht sagen, dass sie befragt worden sind. Also Geheimhaltungspolitik, wie ich es da fast noch nie erlebt habe. Aber ich glaube, die Erwartungen, dass dann da wirklich etwas so die sind wahrscheinlich nicht so hoch.
Absolut, vor allem auch, weil eben im Bundesrat ist ja auch nicht ein wahnsinniges Interesse da, dass da alles rauskommt. Die FINMA will nicht, dass da zu viel rauskommt, die Nationalbank nicht, vielleicht sogar das Parlament nicht. Also eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass da schauwig viel Neues rauskommt.
Reden wir über den Gazakrieg, haben wir schon lange nicht mehr geredet. Da hast du eine Prognose gemacht, noch im Dezember hast du gesagt, noch im Jahr 2023 ist der Krieg zu Ende. Aber das ist wie immer bei der Prognose von Markus Somm völlig daneben. Der ist jetzt also auch schon mit im März, also fast ein Vierteljahr später, noch überhaupt kein Ende in Sicht.
Ja gut, sie sind aber weit.
Die Situation ist immer mehr verkachelt. Vor allem auch Beziehungen zwischen Israel und Amerika. Man hat das erlebt, Chuck Schumer letzte Woche, das ist der Mehrheitsführer im Senat, hat gesagt, der Netanyahu soll Neuwahlen durchführen lassen, sobald der Krieg ein bisschen zurückgeht. Und dann soll er abgewählt werden, was natürlich ein Eingriff ist von einer Demokratie in die andere. Hat zwar der Netanyahu umgekehrt auch in Amerika schon gemacht. Aber das zeigt, wie schlimm die Situation ist, weil ohne die Hilfe und Unterstützung von Amerika kann Israel den Krieg und vor allem in der Nachkriegszeit nicht überleben.
Genau, aber du musst schon trennen zwischen Politik und Militär. Und ich finde, militärisch bin ich optimistisch gewesen. Aber ich würde sagen, wenn sie jetzt einfach militärisch könnten machen, was wollten, dann wäre es wahrscheinlich schon weiter. Und was jetzt in Amerika läuft, das ist Wahlkampf, das ist eine Schande. Das ist ganz, ganz schlimm, was der Chuck Schumer gemacht hat. Eine absolute Memme ist das. Nein. Das ist eine Katastrophe. Er hat sich auch instrumentalisieren lassen. Todsicher von der Regierung Biden. Die haben das Problem in Michigan. Dort haben sie sehr viele Muslime, die Wähler sind von den Demokraten. Und Michigan ist ein absolut wichtiger Staat. Wenn er verliert, hat die Wahlen verloren. Es ist eine Schande, wie die Demokraten und wie die Biden jetzt Israel eigentlich opfern für ihren eigenen Wahlkampf. Es ist auch die Strategie, dass man jetzt trennt, dass man sagt, ja, es ist nicht Netanyahus Problem. Der Benny Gantz, wo ich auch nicht wahnsinnig begeistert bin, der würde den Krieg mehr oder weniger gleich machen. Es gibt keinen Widerstand von Benny Gantz, zum Beispiel, wenn es um die Frage Rafah geht. Auch von dem her ist es sehr durchsichtig. Demokraten versuchen jetzt, die israelkritischen Kreise in der eigenen Partei irgendwie einzuhegen. Und wie gesagt, das Opfer ist Israel.
Also, es ist natürlich wie immer, wenn der Markus über etwas redet, total falsch. Es ist genau umgekehrt. Sind die Republikaner im Repräsentantenhaus, die verhindern, dass es Hilfe gibt für die Ukraine und Israel. Das müssen wir einfach festhalten.
Wer hat jetzt gesagt, Rafah dürfen wir nicht angreifen? Wer hat gesagt, Israel, bitte die Regierung auswechseln? Ich meine, das hat es noch gar nie gegeben. Amerika hat noch nie in einem verbündeten Land, wo eine Demokratie ist, gesagt, die müssen den Präsidenten oder den Premierminister auswechseln. Stell dir mal vor, die Amerikaner hätten gesagt, Angela Merkel muss weg. Geht es eigentlich noch?
Aber Israel wird ja militärisch unterstützt. 3,7 Milliarden jedes Jahr, seit x Jahren und jetzt noch viel mehr. Und darum hat Amerika natürlich eine wichtige Position. Und es sind die Republikaner, die Hilfe verweigern. Schauen wir doch die Situation an. Es gibt verschiedene Prioritäten, die sind unterschiedlich, du hast es erwähnt. Netanyahu, der will vor allem Hamas militärisch besiegen, auch Rafah, den südlichsten Teil erobern. Das sagt er, aus militärischer Sicht muss passieren. In der israelischen Bevölkerung andere Priorität, Freilassung der Geiseln. Ein Teil davon, nach über 5 Monaten, sind immer noch dort, über 100. Man weiss nicht einmal genau, wie viele noch am Leben sind. Und international nochmal eine andere Priorität, nämlich die Versorgung der Bevölkerung in Gaza mit Nahrungsmitteln, die nicht funktioniert. Und jetzt muss man schauen, wie man das durchbringt, die 3 verschiedenen Prioritäten. Man hat immer gesagt, am Day After, was soll passieren? Jetzt mittlerweile im Norden von Gaza ist eine Art Day After. Weil Israel hat dort Hamas besiegt und was herrscht dort? Chaos. Totales Chaos. Die Lastwagen können nicht reinfahren. Die Lastwagen-Chauffeure werden ermordet, etc. Israel kann die Ordnung dort nicht garantieren, dass die Bevölkerung unterstützt wird und dass es nicht zu Hungersnöten kommt. Das ist Regierung Netanyahu.
Also erstens, wie gesagt, es ist eine mehr oder weniger Allparteienregierung. Also die Linke oder sagen wir die Opposition ist jetzt auch drin. Benny Gantz ist auch drin. Und ich habe nichts gehört davon, dass die da die ganze Zeit einen Dissens hätten untereinander. Zweitens möchte ich noch betonen, die Lastwagenfahrer werden von Hamas-Leuten umgebracht. Das ist auch noch wichtig.
Aber die Israel-Verantwortung für die Ordnung. Sie viele Ordnungen, der Day After,
ja, das ist ja klar. Jetzt reden wir mal von Amerika. Erstens, was könnte Amerika machen? Rafa bin ich auch sehr gespalten. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, wenn man da wirklich reingehen. Mein Freund, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, mein Freund Jair Golan ist dezidiert der Meinung, das sollte man nicht machen. Er ist auch der Meinung, und da bin ich auch seiner Meinung, Priorität haben jetzt die Geiseln, die sollten es unbedingt frei bringen. Das heisst, es wäre durchaus möglich, Verhandlungen zu machen mit Hamas.
Findet
da bin ich
im
auch der Meinung. Zweitens finde ich aber, die Amerikaner müssen unbedingt Ägypter viel mehr unter Druck setzen, dass sie Zivilflüchtlinge aufnehmen für eine gewisse Zeit. Die Amerikaner oder auch die Europäer könnten da viel helfen. Wir könnten ja die Lager bauen im Sinai, das wäre alles möglich. Und die Amerikaner, du hast vorhin gesagt, Militärhilfe, die Ägypten bekommt, ist noch grösser von den Amerikanern. Also die Ägypter sind noch viel mehr abhängig von den Amerikanern. Die könnten dort mehr Druck machen. Und noch eines, ich bin nicht überzeugt, dass der Netanyahu den Krieg gut führt. Da bin ich deiner Meinung. Ich finde, der Netanyahu hätte so eine riesen Verantwortung für den 7. Oktober. Der hätte eigentlich den Anstand haben müssen, zurückzutreten, finde ich auch.
Oder mindestens aber, Verantwortung zu übernehmen.
Genau, aber gleichzeitig, glaube ich, ist es gefährlich und es ist auch billig, wenn man das Gefühl hat, ja, eben Netanyahu ist für Rafa bombardieren und der liebe Benny Gantz nicht. Das stimmt so nicht. Und auch in der IDF ist die Meinung, die Mehrheitsmeinung, wir nehmen Rafa, wir müssen das, weil Hamas können wir nicht zerstören. Das finde ich ein bisschen komplexer. Aber noch eines, was in Amerika passiert, lieber Roger, das ist jetzt nicht das Problem der Republikaner, es ist das Problem der Demokraten. Nur noch ein kleines Beispiel, was Iran betrifft, wo du ja auch weisst, wie wichtig das überhaupt ist, der Iran für den Konflikt. Amerika hat letzte Woche gerade wieder 10 Milliarden freigegeben, wo der Iran jetzt wieder rüberkommt, von seinem Geld, das sie verkauft haben, ihr Öl. Das ist eine Katastrophe, so ein Signal. Und das ist Biden.
Also, es ist natürlich anders. Es ist eben nicht nur Demokraten in Amerika, es ist die ganze zivile Welt langsam, inklusive Herr Scholz von Deutschland, der auch ein Israel-Freund ist, ist jetzt gerade in Israel gesagt, das kann in dieser Art und Weise nicht weitergehen. Israel wird immer mehr kritisiert in allen westlichen Ländern und nicht nur in den BRICS-Staaten. Und ich bin der Meinung übrigens, dass Rafah muss erobert werden, weil dort sind noch 4 bis 6 Brigaden von der Hamas. Und solange man die dort reinlässt, kann man nicht dafür sorgen, dass Hamas keine Rolle mehr spielt in Gaza. Nur die Frage ist, wann muss man das machen? Man muss das nicht jetzt machen. Wichtiger wäre, jetzt die Geiseln rauszuholen. Für Israel, für die psychologische Bedeutung in Israel zählt jedes Menschenleben. Und darum tut man auch so einen hohen Preis zahlen für Leute, die man rausholen kann. Während der Hamas ist ja eigentlich gleich, wenn sie viele Opfer haben auf ihrer Seite. Oder im Gegenteil, sie profitieren davon, weil Israel dann schlecht dasteht. Prioritäten müssen geändert werden, meiner Meinung nach. Und der Netanyahu, der eben muss verdecken, sicher, dass er eigentlich der Schuldige ist für das Versagen am 7. Oktober. Der ist nicht in der Lage, das durchzuziehen. Das ist meine Aussage.
Gut, aber das ist nicht unser Job. Wir sind nicht israelische Staatsbürger, also dürfen wir das auch nicht machen.
Es ist aber dürfen wir der Meinung
geben? Es ist eine Demokratie. Ja, ja, wir sind ja auch Journalisten. Das ist etwas anderes. Der Chuck Schumer ist nicht Journalist. Und wenn der Chuck Schumer als einer der wichtigsten Leute vom demokratischen Establishment so etwas sagt, das ist ein unglaublicher Übergriff.
Also musst du also, sagen, ist der höchste,
das ist Wahnsinn.
Höchste, politisch höchste Jude, was jeder amerikanische Geschichte gibt, als Mehrheitsführer und als Freund von Israel bekannt. Und wenn er so weit kommt, dann zeigt das, wie schlimm die Situation ist.
Nein, da würde ich Ihnen sagen, wie schlimm die Situation der amerikanischen Juden ist, dass sie so unter Druck sind, dass sie sich so selber verleugnen müssen. Weil sie wissen ganz genau, dass nicht der Netanyahu das Problem ist, dass so viele Leute im Westen ein Problem haben mit Israel, sondern dass einfach ganz viele Leute das Land Israel nicht gerne haben. Es gibt kaum ein Land, das Krieg führen muss unter solchen Bedingungen, wo die ganze Weltöffentlichkeit die ganze Zeit eingreift und immer wieder belehrt und so weiter. Die Franzosen können in Afrika machen, was wollen, niemand interessiert. Russland kann machen, was wollen. Die gleichen Leute, die sich jetzt die ganze Zeit aufregen über Israel, habe ich nie etwas gehört, dass die jetzt irgendwie finden, eben die Ukraine sollte schaurig schauen, dass da keine russischen Zivilisten ab und zu Schaden kommen und so weiter. Roger, das ist so ein Double Standard und wir wissen, woher der Double Standard kommt. Deshalb finde ich wirklich, ich finde es schlimm, wenn in Amerika Leute, die selber, wie du sagst, Freunde sind von Israel und zwar ausgewiesene Freunde, das würde ich ja gar nicht bestreiten. Ein Schumer hat viel gemacht für das Land, aber das ist unglaublich, was der jetzt gemacht hat. Und ich sage das, es ist nur auf Anregung von der Regierung Biden, weil die haben ein Wahlkampfproblem.
Also, es gibt einen Double Standard. Man weiss, dass viele Antisemiten sich natürlich in dieser Situation bestärkt fühlen. Trotzdem, die Bilder aus Gaza, die Bilder und auch die Entwicklung in Gaza, die humanitäre Lage, die ist nicht akzeptabel. Und Israel muss unter schwierigsten Bedingungen, eben Hamas wird das natürlich alles unterminieren und verhindern, dass die Hilfe überhaupt verteilt wird an richtigen Ort. Israel muss da viel mehr machen, damit Israel auch ein besseres Image hat. Auch bei Leuten, die absolut auf der Seite sind von Israel, dass sie gut zu dem können stehen. Und da hat einfach die Regierung Netanyahu mit einem Smotrich und Ben-Gvir, die immer wieder das Feuerchen anfachen, gegen die Araber polemisieren etc., hat einfach nicht das Standing mehr in der Welt.
Aber Markus, das ist nicht wegen dem, Roger, und da glaube ich ganz ehrlich, da täuscht ist die ganz massiv, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt der Hauptgrund. Und noch einmal, ich finde jetzt zum Beispiel gerade die ganzen Hilfswerke oder Hilfsleistungen, die nötig sind, das könnten die Europäer jetzt machen, das könnten auch wir Schweizer machen. Wir könnten, wo ist die IKRK? Das Einzige, was wir machen, ist in so einer Terroristenorganisation,
so
wie du UNRWA unterstützen. Nein, es ist sehr einfach.
Nein.
Normalerweise, schau, Was wirklich fehlt, ist der Wille, da Israel zu helfen, und zwar richtig zu helfen. Weil das, was du vorhin gesagt hast mit der Zivilbevölkerung, wir wissen, wie die Medien sind. Die Medien bringen jetzt nur immer Bilder, die Israel schadet. Wenn man da nicht als die Länder, die sagen, wie der Scholz zum Beispiel sagt, ich bin Freund von Israel, ja, dann mach etwas.
Die also, Deutschen können etwas machen. Also, es ist äußerst schwierig, in dieser Sicherheitssituation, wie sie in Nordgaza herrscht, dort irgendwie reinzugehen. Auch für Hilfswerke hat Israel behindert das zum Teil, weil die Lage ist nicht sicher. Es hat immer noch versprengte Hamas-Kämpfer dort vor Ort, die versuchen, die Unruhe und Unheil dort anzubringen. Es ist ganz, ganz komplex. Und so einfach, dass man sagt, wir gehen jetzt an mit dem IKRK und übernehmen da die Hilfslieferung. So einfach ist es nicht. Okay, also wir haben wieder mal über das Thema geredet. Erstaunlicherweise sind wir auch da nicht gleicher Meinung. Auch wenn wir grundsätzlich natürlich klar sind, dass der grosse Fall, der ausgelöst wurde, ist am 7. Oktober, hinter dem steht, was nachher passiert ist und immer noch passieren wird. Reden wir doch noch zum Schluss über unseren Freund, den Donald Trump.
Einfach saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation. Und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also wenn ich sage Freund Donald Trump, dann ist das bei mir natürlich ironisch gemeint, bei dir leider tot ernst.
Also, ich habe mich noch gewundert, was ist los, was ist passiert?
Also dein Donald Trump trüllt immer mehr durch. Am Wochenende hat er in einer Rede gewarnt, wo dein Teleprompter ausgefallen ist, wo er nicht mehr hat ablesen konnte, wo er einfach frei hat müssen reden. Er hat gesagt, wenn er die Wahl im November verlieren würde, gäbe es ein Blutbad, Bloodbath. Oder noch Schlimmeres. Und das muss man ernst nehmen, nach dem Ereignis vom 6. Januar, dort sind ja 500 Leute. Seine Anhänger sind verurteilt worden. Er als Anstifter vom Ganzen nicht, weil er alle juristischen Tricks und Kniff anwendet, damit der Prozess möglichst lang verschoben wird, möglichst nach der Wahl, dass wenn er dann Präsident würde, er alles könnte einfach zu Tod schlagen und er würde nie verurteilt werden. Das ist die Situation. Man macht da irgendwie einen Prozess durch, wo man mit offenen Augen in völlig falsche Richtung läuft, Markus.
Ja gut, also erstens mal der Staatsanwalt hat sich ja gar nicht getraut, wegen dem 6. Januar, wirklich wegen der Attacke aufs Weisse, aufs Kongress anzuklagen, weil er auch gewusst hat, da habe ich keinen Case, da kann ich nicht anbringen. Das ist das Erste.
Aber aufs Kapitol.
Das Zweite ist, hast du überhaupt die Rede gehört? Hast du gehört, ja, in welchem Zusammenhang, dass er das gesagt hat? Blutbad. Ich meine, Entschuldigung, es ist absurd. Er hat über die amerikanische Autoindustrie geredet, er hat darüber geredet, dass Mexiko etwa ein Drittel der Arbeitsplätze, ich tue nochmal zitieren, ob das stimmt oder nicht, weiss ich nicht. Jemand wird das schon stimmen, dass sehr viele Arbeitsplätze...
Nein, die meisten Sachen, die er erzählt, stimmen nicht.
Also, lass mal, es ist unbestritten, dass sehr viele Arbeitsplätze von der amerikanischen Autoindustrie nach Mexiko gegangen sind. Das sind amerikanische Firmen gewesen, die ihre Arbeitsplätze wegen der NAFTA haben können verlegen und jetzt tun sie Auto exportieren nach Amerika. Und dann hat er gesagt, ja, und China macht das auch, das stimmt. China hat jetzt angefangen, auch Fabriken zu bauen und genau mit dem gleichen Ziel, dass sie nachher können chinesische Auto in amerikanischen Markt können exportieren. Und dann hat er gesagt, wenn ich gewählt werde, dann werde ich einen 100% Zoll erheben auf die einzelnen Autos der Chinesen und so weiter. Dann können sie nichts mehr verkaufen, wenn ich gewählt werde. Wenn ich aber nicht gewählt werde, dann wird das ein Blutbad. Und es ist völlig klar gewesen, er meint das für die Autoindustrie. Es ist ein Massaker für die Autoindustrie. Er hat nicht über das ganze Land geredet, er hat nicht über irgendein anderes Thema, du kannst ja nachher weiterhören. Es geht um die Autoindustrie. Es ist ein von diesen vielen, vielen Beispielen, wo die demokratisch beherrschten linken Mainstream-Medien probieren, Trump wieder irgendeinen Strick zu drehen wegen irgendeiner Aussage. Erstens ist es falsch, aber zweitens ist es auch völlig absolut nicht wirksam.
Also, das ist wieder so ein totaler Unsinn, was du auslässt. Der Trump war der, der die amerikanische Autoindustrie im Stich gelassen hat. Er hat gesagt, wenn er nicht konkurrenzfähig sind, dann sind er einfach weg. Ist gerettet worden vom Obama und vom Biden. Der Biden hat sich für die amerikanischen Autoarbeiter eingesetzt, ist sogar, wo sie streikten, auf ihre Seite gegangen, und geschaut, dass die mehr Löhne bekommen und so weiter und so fort. Das ist ein völlig Unsinn. Das ist so eine totale Verfälschung. Er hat ja nicht zum ersten Mal mit so Sachen gedroht. Er hat ja auch schon gesagt, er werde das Wahlresultat nur dann akzeptieren, wie der letzte Wahl, wenn er gönnt. Es ist alles der gleiche Geist, der da rauskommt. Und er hat ja unter anderem über die Ausländer, wo er gesagt hat, die tägen das Blut von der Bevölkerung in Amerika vergiftet. Das ist Nazi-Terminologie. Es wird immer schlimmer. Und der John Kelly, sein ehemaliger Stabschef, hat gesagt, Trump hat gesagt, ja, der Hitler ist gar nicht alles schlecht gewesen. Und hat gefragt, was ist denn gut? Ja, der hat immerhin auch noch ein bisschen die Wirtschaft aufgebracht. Und seine erste Frau, die Ivana, hat gesagt, gegen das Hitler-Buch immer bei sich neben dem Bett gehabt und habe dort drinnen gelesen, die Rede vom Hitler hätte ihn beeindruckt. So einen findest du gut, Markus?
Gut, also, das wird jetzt zuerst belegt sehen. Was du zum Schluss gesagt hast, wird jetzt zuerst belegt sehen.
Was? Sie hat das Zeit vor Gericht?
Also, immer belegt.
Ja, und gehört, der John Kelly, ja.
Das erste Mal, was ich das höre.
Ja.
Jetzt gehen wir zurück zum anderen, was eigentlich der Punkt ist. Was du gesagt hast, wegen der Autoindustrie, ist ja gar nicht relevant. Es geht jetzt nur darum, in welchem Kontext hat er Blutbad genannt. Und Blutbad hat er gemeint, wenn Chinesen können Auto importieren, exportieren nach Amerika, gibt das für uns ein Blutbad. Das hat er gesagt, das ist eine Angst, die in Europa...
Das
hat er gesagt, tun Sie nachhören, es ist ganz eindeutig. Er hat gesagt, wenn die Autoindustrie nicht geschützt wird und so weiter, dann gibt das bei uns ein Blutbad.
Ja, amerikanische Autoindustrie geht es im Moment viel besser
denn je. Das ist aber nicht der Punkt.
Hör doch auf mit der Autoindustrie.
Hat er das gesagt? Er hat gesagt, und das ist... Vielleicht ist er falsch, ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, was er gemeint hat. Er hat gemeint, wenn die Autoindustrie von den Chinesen kann Auto importieren in Amerika, dann gibt das für uns ein Blutbad, das hat er gesagt.
Also in welchem durchgeknallten rechten Medium hast du die völlig falsche Interpretation her.
Geh doch hören, die Rede. Hast du sie gelesen?
Ja, ich habe es gelesen.
Nein, kann nicht sein.
Ich habe es auch gelesen.
Kann nicht sein, dass du es gelesen hast. Gang die ganze Ding schön hören. Ja. Ich kann dir genau angeben, wo etwa 31.44 kannst anfangen, dann hast du genau, was ich dir jetzt gesagt habe. Das hat er gesagt.
Fertig. Gut, also der Trump weiss ja eben, er darf die Wahl nicht verlieren, weil sonst werden die Prozesse durchgeführt, die jetzt verschoben werden. Er hat immer gesagt, es gibt so ein Zweiklassensystem. Er sei in der zweiten Klasse, die Justiz sei gegen ihn. Das Gegenteil ist der Fall, der Supreme Court tut jetzt immer alles verzögern. Alle die vier Prozesse mit 91 Anklagen werden alle verschoben, einen nach dem anderen. Wird wahrscheinlich nicht einmal einen geben vor der Wahl. Vielleicht einer der wenigst wichtigen, der in New York. Das heisst, er weiss, er kann nicht verlieren und darf nicht verlieren, sonst geht er statt ins Weisse Haus, geht er ins Gefängnis.
Also, das ist jetzt alles falsch. Erstens einmal ist völlig klar, wenn der Trump sich in Ruhestand begeben hätte und nie mehr hätte wollen gewählt werden als Präsident, wären die Prozesse alle nicht zustande gekommen. Das ist ja der Punkt, warum die alle so spät kommen. Die Demokraten sind völlig selber schuld. Sie hätten eigentlich nach dem 6. Januar gar können anfangen anklagen. Haben es nicht gemacht, weil sie gemeint haben, der Trump ist vorbei. Wo sie gemerkt haben, der Trump kommt wieder, haben sie angefangen mit diesen Prozessen.
Nein, jetzt ist es spät. Die haben die Untersuchungen gemacht.
Die Prozesse bis jetzt haben die Republikaner noch fast nichts können machen, weil es ist immer noch auf Ebenen, wo praktisch alles Demokraten sind, die überhaupt über das befinden. Und wenn halt zum Beispiel eine Staatsanwältin in Georgia noch mit einem anderen eine Affäre hat und das nicht sagt und dann gibt es halt wieder eine Verzögerung, dann ist das, glaube ich, eher das Problem von diesen Staatsanwälten als vom Herrn Trump. Ich kann dir auch sagen, wenn der Trump nicht gewählt wird, da bin ich auch absolut überzeugt, die Prozesse, da wird nichts mehr laufen, es ist fertig. Das sind politische Prozesse. Gut. Und das ist der Grund, warum so viele Leute den Trump überhaupt unterstützen.
Also, damit hätten wir eine weitere Prognose von Markus Sohn gehört und wir werden auch die dementiert sehen durch die Realität.
Dann muss aber er nicht gewählt werden.
Genau, und das hoffen wir alle und dann hoffe ich, dass...
Nicht alle.
Ja, ich hoffe das, du nicht. Du willst den sehen, den Hitler... Fan, wolltest du sehen, wie es ausgeht? Und Orban, Putin, Kim Jong-un, Putin, alle die finden auch alle Autokraten gut. Und jetzt neuerdings sogar noch der Hitler. Das finde ich also das Höchste. Also, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Eine neue Prognose von Markus Somm. Wir werden auch die auf ihren Wahrheitsgehalt können prüfen. Und wünschen dir jetzt wie immer einen schönen, aufgestellten, tollen Montagabend im Programm von Radio 1.
Leuengebrüll, der Talk-Podcast aus dem Landgast. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.